Ich werde die Richtigkeit dieses Grundes nicht untersuchen. Ich werde zugeben, dass er so zureichend sei, als meine Gegner und Ankläger nur wünschen können. Es genügt, wenn ich gerade durch diesen Grund darlegen kann, dass diese Frage durchaus dem tiefen Nachdenken angehört und dass, wenn ich in meinen philosophischen Untersuchungen eine Vorsehung und ein zukünftiges Leben leugne, ich nicht die Grundfesten der Gesellschaft unterwühle, sondern nur Grundsätze geltend mache, welche jene selbst in ihren Beweisen, wenn sie konsequent sein wollen, als fest und genügend anerkennen müssen. Ihr, meine Ankläger, habt also selbst anerkannt, dass der wichtigste oder einzige Beweis eines göttlichen Daseins, was ich nie in Frage gestellt habe, sich aus der Ordnung der Natur ableitet. In ihr bestehen solche Zeichen von Verstand und Absicht, dass ihr es für unsinnig haltet, den Zufall und die blinde und ungeleitete Kraft des Stoffes als deren Ursache zu behaupten. Ihr gesteht zu, dass dieser Beweis von der Beziehungsform der Ursachlichkeit entlehnt ist. Ihr folgert aus der Anordnung des Werkes, dass es von einem Werkmeister entworfen und vorbedacht worden sein müsse. Könnt ihr diesen Punkt nicht festhalten, so erkennt ihr an, dass euer Schluss verfehlt ist. Auch wollt ihr den Schluss nicht in größerer Ausdehnung ziehen, als die Naturerscheinungen ihn rechtfertigen. Dies sind eure Zugeständnisse. Nun merkt auf die Folgen. Wenn man eine bestimmte Ursache aus einer Wirkung folgert, so muss man die eine der anderen anpassen und darf niemals der Ursache Eigenschaften zuteilen, die zur Hervorbringung der Wirkung nicht genau nötig sind. Wenn ein Gewicht von 10 Lot sich in einer Waagschale hebt, so beweist das, dass das Gegengewicht von der anderen schwerer ist. Aber der Fall ist kein Grund, dass das Gegengewicht über 100 Lot schwer ist. Ist die für eine Wirkung angenommene Ursache unvermögend, sie hervorzubringen, so muss man entweder die Ursache verwerfen oder ihr solche Eigenschaften zusetzen, die der Wirkung genau entsprechen. Gibt man ihr aber noch andere Eigenschaften oder die Fähigkeit, noch andere Wirkungen hervorzubringen, so gibt man nur dem Spiel der Vermutungen nach und behauptet ohne Grund und Anhalt bloß nach Belieben das Dasein von Eigenschaften und Kräften. Diese Regel gilt ebenso bei dem unvernünftigen und unbewussten Stoff wie bei vernünftigen und einsichtigen Wesen, sofern man sie als Ursachen betrachtet. Wird die Ursache nur aus der Wirkung abgeleitet, so darf man ihr nie mehr Eigenschaften zuteilen, als zur Hervorbringung der Wirkung gerade nötig ist. Und ebenso wenig darf man nach den Regeln der gesunden Vernunft nun wieder von der Ursache ausgehen und ihr Wirkungen zuschreiben, die über die uns Bekannten hinausgehen. Niemand konnte, wenn er nur ein Gemälde von Zeuxis sah, daraus entnehmen, dass er auch ein Bildhauer und Baumeister war und in Stein und Marmor so geschickt wie in Farben. Nur die Talente und der Geschmack, der in dem besonderen Werke vor uns enthalten ist, können mit Sicherheit von dem Künstler ausgesagt werden. Die Ursache muss der Wirkung entsprechen. Und wenn wir sie ihr genau anpassen, so wird man nie Eigenschaften in ihr finden, die weiterführen oder einen Schluss auf neue Absichten und Taten gestatten. Solche Eigenschaften gehen über das hinaus, was die untersuchte Wirkung zu ihrer Erzeugung erfordert.